Wo Menschen miteinander glauben, entstehen schnell feste Vorstellungen. So und nicht anders muss ein Gottesdienst ablaufen, so muss man sich verhalten, so und nicht anders muss man bestimmte Lehren verstehen. Oft merken wir gar nicht, wie sehr uns solche gewohnten Muster prägen und trennen. Der Epheserbrief öffnet eine tiefere Sicht. Am Kreuz hat Christus nicht nur mit Sünde, Welt und Satan aufgeräumt, sondern auch mit dem, was uns voneinander trennt, mit religiösen Satzungen und einseitigen Lehrsystemen, damit etwas völlig Neues entstehen kann. Der eine neue Mensch als Wohnstätte Gottes im Geist. Christus hat die Satzungen abgeschafft, um den einen neuen Menschen zu schaffen. Wenn wir an das Kreuz Christi denken, sehen viele zuerst die persönliche Dimension, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. So heißt es in Johannes 1,29, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. In dieser Perspektive werden wir von Schuld befreit, vom alten Menschen gelöst, vom Bösen erlöst. Doch der Epheserbrief öffnet einen weiteren Horizont. Christus hat nicht nur mit Sünden, der Sünde und dem Teufel abgerechnet, sondern auch mit dem, was Paulus das Gesetz der Gebote in Satzungen nennt. Satzungen sind mehr als bloße Paragraphen, es sind festgewordene religiöse Muster, kulturelle Formen und selbstverständliche Gewohnheiten, die zwischen Gläubigen unsichtbare Mauern aufrichten. Sie schaffen eine Ordnung, in der jeder seinen Platz kennt, aber oft auf Kosten der lebendigen Gemeinschaft in Christus. Doch nur wenige Christen erkennen, dass Christus am Kreuz auch mit den Satzungen ins Gericht gegangen ist. Christus hat mit den Sünden und mit der Sünde abgerechnet, damit wir errettet werden. Er hat mit unserer alten Natur abgerechnet, um uns vom alten Menschen zu befreien. Außerdem hat Christus mit Satan abgerechnet, damit wir siegreich sein und den Bösen überwinden können. Schließlich hat Christus mit der Welt abgerechnet, damit wir heilig, geheiligt, von der Welt abgesondert sein können. Aber warum hat er mit den Satzungen abgerechnet? Er tat es, um den einen neuen Menschen zu schaffen. Paulus verbindet diese Abschaffung der Satzungen unmittelbar mit einem positiven Ziel, um in sich selbst aus den Zweien einen neuen Menschen zu schaffen, friedenstiftend. Der eine neue Mensch ist kein frommes Ideal, sondern das Ergebnis einer tiefen, objektiven Tat am Kreuz. Dort wurde nicht nur meine persönliche Vergangenheit behandelt, sondern auch alles, worauf Menschen sich stützen, um einander religiös, kulturell oder traditionell zu trennen. In Christus gibt es nicht mehr Juden und Nationen, nicht mehr fromme Herkunft und gottferne Herkunft als Identitätsgrundlage, sondern eine neue Wirklichkeit, in der Christus selbst das Leben, die Form und der Inhalt ist. Einheit ist damit nicht das Resultat mühsamer Verhandlungen, nicht das Produkt diplomatischer Kompromisse, sondern Frucht dessen, was Christus bereits vollbracht hat. Wer sich diesem Werk im Glauben öffnet, entdeckt Schritt für Schritt, wie alte Mauern ihre Selbstverständlichkeit verlieren. Die neue Menschheit in Christus ist keine Theorie, sondern ein Ruf in die Freiheit, weg von den engen Räumen unserer eigenen Ordnung, hinein in die weite, manchmal überraschende, aber von Frieden durchzogene Gemeinschaft des Leibes Christi. Am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, beseitigte, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Die Erkenntnis, dass Christus am Kreuz auch gegen Satzungen vorgegangen ist, schenkt Weite, alte Selbstverständlichkeiten verlieren ihre absolute Geltung, und an ihre Stelle tritt der eine neue Mensch in Christus. Im Alltag der Gemeinde kann das sehr unscheinbar beginnen, etwa wenn bislang klar gezogene Fronten leiser werden und das Bewusstsein wächst, dass nicht Tradition, Form oder Kultur die letzte Instanz sind, sondern der, der am Kreuz jede Feindschaft abgebrochen hat. Diese Sicht ermutigt, die eigene Identität tiefer in Christus als in den vertrauten Ordnungen zu suchen und damit Raum zu geben, dass der von ihm geschaffene neue Mensch sichtbar wird. Leben im Geist statt Fixierung auf Satzungen und Formen. Wo Satzungen das Klima prägen, wird Gemeindeleben eng. Äußere Formen, Lautstärke oder Stille, bestimmte Musikstile, Kleidungsgewohnheiten, liturgische Abläufe, gewinnen dann ein Gewicht, das weit über ihren eigentlichen Wert hinausgeht. Man fühlt rasch, wer dazugehört und wer eher als Fremdkörper wahrgenommen wird. Der Epheserbrief zeichnet ein ganz anderes Bild. Dort heißt es, denn durch ihn haben wir beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Nicht dieselbe Form, sondern derselbe Geist gibt Zugang. Diese innere Wirklichkeit ist zerbrechlich, sobald äußere Vorlieben zu unantastbaren Regeln werden. Dann rücken die Unterschiede nach oben und der gemeinsame Zugang zum Vater tritt in den Hintergrund. Manche ziehen im Treffen das Rufen vor, andere wiederum die Stille. Doch sich entweder für das Rufen oder für die Stille zu entscheiden, bedeutet, eine Satzung zu haben. Wir sollten weder für das eine noch für das andere sein, sondern für den Geist. Entsprechend unserer Natur und unserer Erziehung neigen wir jedoch dazu, Satzungen der einen oder anderen Art zu haben. Solange es aber Satzungen gibt, haben wir nicht die Wirklichkeit des Gemeindelebens. Das Gemeindeleben besteht nicht aus Satzungen, sondern aus dem lebendigen Geist. Das Neue Testament beschreibt die Gemeinde als Leib Christi, nicht als Verein mit festgeschriebenem Stil. Der Leib lebt daraus, dass der Geist Gottes mit unserem menschlichen Geist verbunden ist und von innen her belebt, korrigiert und führt. Das bedeutet nicht Formlosigkeit, sondern eine andere Priorität. Entscheidend ist nicht, ob wir laut oder leise, sitzend oder stehend, in einem bestimmten Musikstil oder ganz schlicht zusammenkommen, sondern ob Gottes Geist tatsächlich Raum in uns findet. Jesus selbst macht deutlich, worum es Gott geht: Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Wo diese Mitte lebendig bleibt, verlieren äußere Unterschiede ihre Sprengkraft. Vielfalt bleibt bestehen, aber sie wird nicht mehr als Bedrohung, sondern als Reichtum des einen Leibes erlebt. Das kann leiser werden lassen, was trennte, und freier machen, das zu empfangen, was der Geist durch ein anderes Temperament, eine andere Prägung, eine andere Ausdrucksform gibt. Ein solcher Blick auf das Gemeindeleben lädt ein, die vertrauten eigenen Vorlieben nicht absolut zu setzen. Wer erkennt, dass die eigentliche Wirklichkeit des Gemeindelebens nicht in Satzungen, sondern im lebendigen Geist besteht, kann gelassener mit Verschiedenheit umgehen. Die eigene Prägung wird nicht verleugnet, aber sie steht nicht mehr im Zentrum. Im Mittelpunkt steht der eine Geist, der alle Glieder des Leibes Christi verbindet und zum Vater führt, und gerade darin liegt die Freiheit, miteinander zu leben, zu dienen und zu beten, ohne sich an äußeren Formen zu verlieren. Denn durch ihn haben wir beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Ein vom Geist geprägtes Gemeindeleben bewahrt nicht vor Unterschiedlichkeit, aber es nimmt ihr den Charakter der Bedrohung. Wo der gemeinsame Zugang zum Vater wichtiger ist als die Durchsetzung der eigenen Form, entsteht Raum für ein Miteinander, in dem man sich nicht über Vorlieben definiert, sondern über die Zugehörigkeit zu Christus. Diese Sicht kann leise, aber tief verändern, wie Zusammenkünfte erlebt werden, weniger als Bühne, auf der Stilfragen ausgefochten werden, und mehr als Ort, an dem der Geist Gottes durch sehr verschiedene Gefäße ein und denselben Herrn verherrlicht. Lehre als Nahrung im Geist statt als trennende Windböe. Lehre gehört unaufgebrochen zum Leben der Gemeinde. Ohne Lehre wüssten wir nicht, wer Gott ist, was Christus vollbracht hat, wie der Geist wirkt. Und doch warnt Paulus im Epheserbrief vor einer Gefahr, die gerade von Lehre ausgehen kann, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen von den Wellen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Er spricht nicht von offenkundiger Irrlehre, sondern von jedem Wind der Lehre, der Gläubige wie Treibgut hin- und hertreibt. Lehre wird zur Windböe, wenn sie sich von ihrem Mittelpunkt löst, von Christus selbst, und statt Nahrung Identität, Status oder Abgrenzung liefert. Dann führt sie weg vom Aufbau des Leibes und hin zu Lagern, die sich über Einsichten oder Akzente definieren. In 4 Stunden und 14 Minuten spricht Paulus von einer zweiten negativen Sache, die dem Gemeindeleben Schaden zufügt, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen von den Wellen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre List, mit der sie zum System des Irrtums verführen. Hier spricht Paulus von Lehre oder Doktrin. In jeder Religion gibt es nicht nur Satzungen, sondern auch Lehren. Beachte, dass Paulus in Vers 14 nicht von Häresie spricht, sondern von Lehre, von Doktrin. Obwohl Lehre gut zu sein scheint, kann sie bewirken, dass wir von Christus und der Gemeinde weggetragen werden. Gottes Wort ist jedoch als Nahrung gegeben, nicht als Waffe zur Abgrenzung. Jesus beschreibt sein Reden mit einem Bild des Essens: Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wo Lehre so aufgenommen wird, im Gebet, im Vertrauen, mit der Bereitschaft, sich von Christus selbst ansprechen zu lassen, wird sie zur Speise, die innerlich stärkt und wachsen lässt. Erkenntnis bleibt wichtig, aber sie ist nicht Selbstzweck, sie dient dem Wachstum im Leben bis zur Reife und daran, dass der Leib auferbaut wird in Liebe. In dieser Perspektive wird Lehre nie losgelöst von der Gemeinde gedacht. Die Frage ist nicht nur, ob eine Lehraussage korrekt ist, sondern ob sie uns zu Christus hinzieht und zum Aufbau seiner Gemeinde beiträgt. Wo das geschieht, verliert Lehre ihren spaltenden Charakter und gewinnt ihren eigentlichen Sinn zurück, uns tiefer in die Person hineinzuführen, von der die Schrift zeugt, und dadurch die Glieder des Leibes miteinander zu verbinden. Lehre als Nahrung im Geist zu verstehen, ist eine Einladung zur inneren Haltung. Sie nimmt dem Wissen nicht seine Bedeutung, aber sie stellt es in einen größeren Zusammenhang. Erkenntnis steht im Dienst der Liebe, Wahrheit im Dienst des Leibes, Auslegung im Dienst des lebendigen Christus. So kann auch eine scharfsinnige Lehre weich werden, weil sie nicht mehr zur Abgrenzung, sondern zur Auferbauung gebraucht wird. Und dort, wo Lehre auf diese Weise aufgenommen und weitergegeben wird, wächst eine Atmosphäre, in der Christus selbst das verbindende Zentrum ist, stärker als alle Unterschiede in Verständnis, Tradition oder theologischer Sprache. Wenn biblische Lehre als Speise verstanden wird, verliert sie den Charakter der Windböe, die hin und her wirft, und wird zu einem stillen, aber kraftvollen Mittel, durch das Christus selbst Gestalt gewinnt. In einem solchen Klima kann auch tiefgehende Lehre ihren Platz haben, ohne den Leib zu spalten, weil sie aus dem Geist aufgenommen und mit dem Blick auf den Aufbau der Gemeinde geteilt wird. Das schenkt Freiheit, nicht weniger ernsthaft zu denken, sondern anders, immer mit Christus im Mittelpunkt und mit der Liebe als Maßstab, ob das, was verstanden wurde, wirklich dem Leben des Leibes dient. Relevante Schriftstellen, Epheser Kapitel 4 Verse 14 bis 16, Matthäus 4 zu 4, Epheser Kapitel 6 Verse 17 bis 18, Johannes Kapitel 6 Vers 63. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, danke, dass du am Kreuz nicht nur unsere Sünden getragen, sondern auch die Mauern unserer menschlichen Satzungen und einseitigen Lehrmeinungen niedergerissen hast. Du bist unser Friede und unser Leben, der eine Geist, in dem wir gemeinsam Zugang zum Vater haben. Lass dein Wort für uns nicht bloß Buchstaben und Theorie sein, sondern lebendige Speise, die uns innerlich stärkt und zu dir hinzieht. Befreie unsere Herzen von allem, was wichtiger geworden ist als deine Gegenwart, und schaffe in uns eine Liebe, die stärker ist als Tradition, Gewohnheit und Meinung. Baue uns als deinen Leib auf, als Wohnung Gottes im Geist, damit deine Realität in unserer Mitte sichtbar wird und viele neue Hoffnung finden. In deiner Gnade bewahre uns in der Einheit, die du erworben hast, und erfülle uns immer neu mit deinem Leben. Amen.